Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinsche. Herzlich willkommen. Wir haben ein Weltraumteleskop im Programm, das heute doch nicht startet. Wir reden aber trotzdem drüber. Und wir schauen, was Roboter mit Fitnessstudios zu tun haben könnten. Aber erstmal geht's um Ihr Gewissen. Haben Sie schon mal ein herrenloses Portemonnaie gefunden, auf der Straße oder der Parkbank, und kurz darüber nachgedacht, ob Sie es zurückgeben oder behalten? Es gibt ein klassisches ökonomisches Modell, das sagt, die Menschen behalten das Portemonnaie lieber, erst recht, wenn da viel Geld drin ist. Forscher aus der Schweiz und den USA haben dieses Modell jetzt überprüft. Einer dieser Forscher ist Christian Zünd von der Universität Zürich. Ihn habe ich gefragt, wie genau sie das gemacht haben.
Wir haben halt Briefbörsen mit und ohne Geld auf der ganzen Welt verteilt. Wir waren da in 40 Ländern unterwegs und das waren insgesamt mehr als 17.000 Briefbörsen. Wir sind halt zum Empfang gegangen von einem Hotel oder einer Bank oder was ähnlichem und haben das da abgegeben und dann gesehen, ob sie versuchen, uns das zurückzugeben und uns dann kontaktieren werden. In der Briefbörse, da waren halt ein paar Visitenkarten und die hat Kontaktdetails von dem fiktiven Besitzer von einem Teil und wir haben dann halt gesehen, ob sie versucht haben, uns da zu kontaktieren oder nicht.
Und was ist dabei herausgekommen?
Also das Erstaunlichste für uns war halt, dass in so gut wie allen Ländern die Leute das deutlich häufiger gemacht haben, wenn da Geld in der Briefbörse drin war, als wenn da kein Geld drin war.
Aber wie kommt das denn? Das ist doch eigentlich unlogisch, dann könnte man doch eigentlich das Geld behalten.
Ja, uns hat das schon überrascht, das ist schon so. Und wir sind dann der Frage nachgegangen und haben halt weitere Experimente gemacht, wo wir Leuten die Brieftaschen gezeigt haben. Und wir haben sie dann gefragt, wie sehr sich das wie Stehlen anfühlen würde, wenn sie jetzt den Besitzer nicht kontaktieren. Und was sich da halt gezeigt hat, ist, wenn da kein Geld drin ist, dann fühlt sich das nicht wie Stehlen an. Wenn da so etwas über 10 Euro drin sind, dann fühlt sich das halt plötzlich bereits wie Stehlen an. Und wenn da deutlich mehr Geld drin ist, so gegen 100 Euro, dann fühlt sich das halt so richtig wie Stehlen an und die Leute mögen es halt nicht, wenn sie sich als Diebe fühlen müssen.
Dann fühlt es sich wie Stehlen an, aber dann lohnt sich ja das Stehlen auch viel mehr.
Das stimmt natürlich schon, aber es scheint doch so zu sein, dass für einen großen Teil von den Menschen die Abneigung dagegen, sich wie ein Dieb fühlen zu müssen, stärker ist als der relativ kleine Gewinn, den sie da machen könnten, wenn sie das Geld einstecken.
Haben Sie denn auch Unterschiede zwischen den Ländern gefunden? Also gibt es Länder, in denen die Portemonnaies besonders oft zurückgegeben werden oder welche, in denen sie selten zurückgegeben werden?
Das haben wir schon gesehen. Also jetzt war es halt so, dass innerhalb von Europa gibt es halt so ein Nord-Süd-Gefälle. Genau, die skandinavischen Länder, die sind da sehr weit mit vorne. Die Schweiz freut uns natürlich als Schweizer, ist ebenfalls sehr weit vorne. Und dann Südeuropa fällt dann schon etwas ab. Und jetzt über die ganzen 40 Länder war es halt so, dass so die tiefsten Länder, China, Marokko, Kasachstan, Peru, kamen dann doch 4 oder 5 Mal weniger zurück als beispielsweise in Schweden oder Dänemark.
Das heißt, die Ehrlichkeit der Finder hat aber auch was mit dem Einkommen der Finder zu tun, ob sie jetzt viel Geld haben oder ob sie wenig Geld haben.
Bis zum gewissen Grad stimmt das natürlich schon. Aber es ist halt schon auch so, dass es da relativ reiche Länder gibt, wie die USA, die nur so etwas im Mittelfeld sind. Sehr, sehr reiche Länder, wie beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, die eigentlich sehr weit unten im Ranking sind. Und jetzt nicht ganz so reiche Länder wie Rumänien, die da doch im vorderen Mittelfeld mitspielen. Aber es stimmt schon, das Einkommen scheint eine Rolle zu spielen. Und es ist halt auch so, dass wenn man jetzt die Länder vergleicht, dann ist es schon auch so, dass korruptere Länder teilweise eine tiefere Rücklaufquote haben als Länder, die jetzt weniger korrupt sind.
Und können Sie sich das erklären?
Ja, es ist natürlich ein kleines bisschen spekulativ, sage ich jetzt. Aber es scheint schon so zu sein, dass einerseits die Kultur von einem Land natürlich eine Rolle spielt und die Erfahrung, die die Leute selbst auch gemacht haben mit Korruption. Und es scheint auch gewisse kulturellen Faktoren zu geben. Dass jetzt halt Länder, wo es natürlicher ist, wo man eine längere Erfahrung damit hat, dass man halt in einer großen Gruppe mit Fremden interagiert und verhandelt, eine höhere Rücklaufquote haben als andere Länder, was halt doch bis vor kurzem noch so war, dass man eigentlich nur in einer sehr, sehr kleinen Gruppe, mit denen man verwandt war, zusammengelebt hat und eigentlich nur Handel getrieben hat mit Leuten, die jetzt ein Cousin von einem Freund waren beispielsweise.
Und macht es einen Unterschied, ob in so einem Portemonnaie jetzt einfach nur Geld drin ist oder ob da vielleicht auch ein Schlüssel drin ist, der ja dem Finder überhaupt nichts bringen würde?
Das macht schon einen Unterschied. Also eigentlich in allermeisten von unseren Briefbörsen war ein Hausschlüssel mit drin und die Idee dabei war halt schon, dass es sonst eigentlich keinen Grund gibt, das zurückzugeben. Wenn es jetzt nur Visitenkarten und eine Einkaufsliste oder so ist, das ist ja nicht so schlimm für den Besitzer, wenn er das jetzt nicht kriegt. Jetzt war es aber so, dass wir auch ausprobiert haben, was passiert, wenn wir den Schlüssel nicht reinnehmen. Und wenn der nicht drin ist, dann geht das doch so 20-25% zurück. scheint das schon so zu sein, dass ein Teil von der Motivation von den Leuten auch wirklich ist, dass sie da dem Besitzer was Gutes tun möchten und dass sie halt wollen, dass der sein Eigentum zurückkriegt.
Je dicker die Geldbörse, desto ehrlicher der Finder. Das war Christian Zünd von der Universität Zürich. Roboter helfen schon lange bei der Produktion etwa von Autos mit und übernehmen immer mehr Aufgaben. Auch als smarte Alltagshelfer könnten sie bald eingesetzt werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sporthochschule Köln und der RWTH Aachen testen jetzt, wie sich Roboter im Fitnessstudio machen. Lukas Kohlenbach hat dabei zugeschaut.
Ein leichtes Klicken ist zu hören, wenn der weiße Roboterarm sich bewegt. Er ist rund 3 Meter lang und dreht sich um eine feste Basis. An der Spitze des Armes ist eine rechteckige Platte befestigt. Wenn ein Sportler auf dem Stuhl davor Platz nimmt und mit seinen Füßen auf die Platte drückt, übt diese Gegendruck aus. Das neuartige Sportgerät steht in einem Nebenraum einer Sporthalle der Sporthochschule Köln.
Der Roboter ist ausgestattet mit bestimmten Werkzeug. Hier in dem Fall jetzt der Beinpresse sehen wir eine Kraftmessplatte am Roboter Flansch. Mit dieser Kraftmessplatte können wir die Kräfte messen, die zwischen Roboter und Mensch wirken. Zusätzlich zu der Platte haben wir noch Kameras installiert, die dann die Bewegung des Roboters oder des Menschen aufnehmen.
Kirsten Albracht ist Professorin an der Sporthochschule Köln und entwickelt mit ihrem Team ein intelligentes, dazulernendes Trainingsrobotersystem. Das ist weltweit bislang einmalig. Die Forscherinnen und Forscher der Sporthochschule haben sich dafür mit Experten für Regelungstechnik der RWTH Aachen und Partnern aus der Industrie zusammengetan. Rosi Lernt haben sie ihr Projekt getauft.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch solche Art der Trainingsgeräte, dass wir noch gar nicht so richtig auch die Möglichkeiten kennen, die tatsächlich in den Systemen stecken und dass wir damit auch so ein bisschen die Zukunft des Krafttrainings einfach ein bisschen verändern werden.
Seit 2012 tüfteln die Forscherinnen und Forscher um Kirsten Albracht an dem Prototyp des Trainingsroboters. Der wird eines Tages so gut wie jedes Krafttrainingsgerät ersetzen können und ganz individuell auf die Bedürfnisse des Sportlers oder Patienten reagieren.
Die Schwächen, die wir heutzutage haben, wenn wir neuromuskuläres Training oder auch klassisches Krafttraining machen, ist, dass wir immer von außen irgendwelche Gewichte einstellen. Wir wissen aber nicht, wie sich diese Gewichte auf die Belastung im Körper auswirken. Und durch das robotische Trainingssystem, was wir hier haben, sind wir wirklich in der Lage, die Belastung im Körper abzuschätzen und damit auch wirklich Überbelastungen mehr oder weniger zu vermeiden oder hoffen, es zu vermeiden.
Über Kameras misst der Roboter jede Bewegung des Patienten. Sensoren in der Fußplatte helfen, die wirkenden Kräfte zu analysieren. Therapeuten und Trainierende bekommen über einen Bildschirm oder eine Virtual Reality Brille eine direkte Rückmeldung zu ihrem Training.
Im Prinzip sieht der Patient oder Trainierende in einer Art einer virtuellen Realität sein eigenes Bein, das dargestellt ist. In dem Bild sind dann die externen Kräfte eingezeichnet. Aber was für den Patienten oder Trainierenden eigentlich das Interessante ist, sind dann die Belastungen an den Gelenken, die wir auch visuell darstellen. Momentan werden im Prinzip Kugeln über das Knie eingeblendet.
Je größer diese Kugel ist, desto größer ist auch die Belastung im Kniegelenk. Manchmal leuchtet die Kugel an einer Seite rot auf.
Zum Beispiel, wenn ich eine zu hohe Belastung auf dem medialen Compartment habe, ist die Kugel auf der medialen Seite rot, sodass der Patient dann genau weiß, dass ich die Belastung hier reduzieren muss.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln nun ein System, bei dem der Roboter ständig dazulernt und das Training individuell anpassen kann. Zunächst werden dazu wichtige Informationen des Trainierenden in einer Datenbank hinterlegt.
Im Prinzip haben wir ein Abbild des Menschen virtuell. Das heißt, wir würden den Menschen zuvor vermessen, zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren. Und Sie können sich das vorstellen, je nachdem, ob Sie längere Beine oder kürzere Beine zum Beispiel haben, ob Sie größere Gelenkflächen oder kleinere Gelenkflächen haben, ist das Gewicht, was Sie von außen einstellen in der Krafttrainingsmaschine, hat ganz unterschiedliche Wirkungen im Körper. Weil für das Training interessiert uns letztendlich nicht, was außen auf den Körper wirkt, sondern was in den Strukturen wirkt, was in den Gelenken wirkt, was auf die Muskeln wirkt, um den richtigen Trainingsreiz auch zu setzen.
Der Trainingsroboter überwacht das komplette Training und dokumentiert es in der Akte des Trainierenden. Therapeuten und Sportler sehen so sofort ihren Trainingserfolg und können den Verlauf beobachten.
Lukas Kohlenbach über die Zukunft des Krafttrainings. Der russische Weltraumbahnhof Baikonur liegt mitten in der Steppe Kasachstans und ist vor allem durch die Starts von Alexander Gerst zur ISS bekannt. Eigentlich sollte dort von heute ein Astronomiesatellit starten, um das deutsche Röntgenteleskop E-Rosita ins All zu bringen. Deshalb ist unser Weltraumkorrespondent Dirk Lorenzen auch in Baikonur. Herr Lorenzen, der Start sollte ja eigentlich schon vor 2 Stunden erfolgt sein. Warum ist er jetzt verschoben worden?
Die Enttäuschung ist groß. Es gibt Batterie in dem Raumschiff oder in der Raketenstufe, den E-Rosita dann soll.
Herr Lorenzen, ich habe da immer wieder Aussetzer.
Ich höre Sie gut. Ich sage es nochmal.
Also sagen Sie uns, warum ist er verschoben worden, der Start?
Genau. Es gibt Probleme mit dem Satelliten, dass es dort eben an der Raketenstufe offensichtlich ein Problem mit der Batterie gibt. Und man will da natürlich auf absolute Sicherheit gehen. Und deswegen hat man gesagt, man verschiebt. Zunächst hieß es eine Verschiebung auf morgen, wenn es ein ganz kleines Problem wäre. Jetzt will man aber zur Sicherheit doch noch einmal alles. Die Rakete muss vom der Startrampe runter nochmal in die Montagehalle. Man kann jetzt im Juli starten. Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß hier, gerade bei den ganzen Wissenschaftlern, die aus Deutschland auch angereist waren.
Herr Lorenzen, wir haben immer wieder Aussetzer in der Leitung. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach gleich nochmal und schwenken erstmal zum nächsten Beitrag über. Wir hören uns hoffentlich gleich wieder. 2004 haben 2 Forscher aus England ein ganz simples Experiment gemacht. Sie haben einen Streifen Tesafilm auf ein Stück Graphit geklebt und ihn wieder abgezogen. Auf den Tesafilm ist dabei eine ganz bemerkenswerte Substanz geraten. Graphen, eine hauchdünne Schicht aus Kohlenstoff, nur eine Atomlage dünn. Dieser Stoff fasziniert seitdem die Wissenschaft, denn Graphen verspricht hochinteressante Anwendungen. Zum Beispiel für die Trinkwassergewinnung. Geforscht wird daran unter anderem an der TU Dresden. Frank Rothelüschen hat die Fachleute in ihrem Labor besucht.
Okay, let's have a look for this lab. So this lab is a typical synthetic chemistry lab. And we are doing
the TU Dresden, der Walter-Hempel-Bau. Professor Xinlang Feng schaut in einem seiner vielen Labors vorbei. Reagenzgläser, Handschuhboxen, unzählige Fläschchen mit Chemikalien. Feng und seine Leute widmen sich einem besonderen Stoff, Graphen, zweidimensionaler Kohlenstoff.
Electrolytic properties are certainly the most interesting one for graphene.
Am interessantesten sind sicherlich die elektronischen Eigenschaften von Graphen. Es leitet hervorragend Strom, besser sogar als Metalle. Doch es hat noch andere Vorteile. Graphen ist extrem stabil und reißfest. Es eignet sich als Membran und vieles mehr.
2 dieser Eigenschaften interessieren die Dresdner Forscher besonders. Graphen als Stromleiter und als Membran. Beides macht den 2D-Kohlenstoff zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine immer wichtiger werdende und ziemlich energieintensive Technologie, die Wasseraufbereitung.
Das wäre zum einen die Meerwasserentsalzung, zum Beispiel für die Bewässerung in der Landwirtschaft. Und zum anderen die Reinigung von verunreinigtem Wasser, um Trinkwasser zu gewinnen. Für mich eine der großen Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts.
Sagt Fengs Kollege Ali Shaigania. Graphen kann bei der Wasseraufbereitung gleich in zweierlei Hinsicht helfen. Dank seiner extrem guten Leitfähigkeit taugt es als Elektrodenmaterial und kann dadurch das Salz quasi elektrisch aus dem Wasser fischen.
Damit gelingt es uns bereits, den Salzgehalt des Wassers um 60% zu verringern. Dieses Wasser schicken wir dann durch eine spezielle Membran, die andere Verunreinigungen herausfiltert.
Diese Membran besteht ebenfalls aus Graphen bzw. aus Graphenoxid. Dieses fungiert als ein hocheffektives Sieb, das Wasser passieren lässt, die Verunreinigungen dagegen zurückhält.
Im Labor funktioniert das schon sehr gut. Jetzt müssen wir unsere Technik unter realitätsnahen Bedingungen erproben, also mit richtigem Meerwasser oder Brackwasser. Und natürlich genügt es noch nicht, dass wir das Wasser bisher nur zu 60% entsalzen können. Deshalb arbeiten wir daran, das System zu verbessern und die Effizienz auf 80-90% zu steigern.
Ein weiteres Manko: Graphen ist derzeit noch ziemlich teuer. Damit sein Einsatz lohnt, müsste man seine Herstellung deutlich billiger machen. Doch Ali Shaigania und seine Kollegen geben sich optimistisch. In 3 bis 4 Jahren wollen sie die Technik so weit weiterentwickelt haben, dass sie mit einem Demonstrator die Praxistauglichkeit beweisen können. Wenn es klappt, wäre so einiges gewonnen, vor allem in puncto Energieverbrauch.
Der Vorteil unserer Technik, sie würde viel weniger Energie verbrauchen als heutige Entsalzungsverfahren. 10-mal weniger oder sogar noch mehr.
Das war ein Beitrag von Frank Rothelüschen. Mehr über das Wundermaterial Graphen hören Sie hier am Sonntag bei Wissenschaft im Brennpunkt um 16.30 Uhr. Und da wir leider die Leitung nach Baikonur nicht wiederhergestellt bekommen, gehen wir nach Paris. Dort ist im April Notre Dame ja natürlich abgebrannt. Ein Stück Weltkulturerbe wurde zerstört und dabei ist viel mehr verloren gegangen als nur die architektonische Konstruktion. Denn zu Notre Dame gehört, wie zu jeder Kathedrale, ihre einzigartige Akustik. Jeder Wiederaufbau des Daches wird dessen Klang verändern. Aber das Original ist nicht verloren. Denn vor 6 Jahren haben Forscher den Klang der Kathedrale vermessen, um darin ein virtuelles Konzert zu vertonen. Piotr Heller erklärt, warum diese Arbeit heute so wichtig ist.
2013 betrat Brian Katz mit seinen Kollegen Notre Dame. Unter dem jahrhundertealten Gewölbe bauten sie Lautsprecher und Mikrofone auf.
We measured basic impulse responses.
Wir stellten die Lautsprecher an einer Stelle in der Kathedrale auf und die Mikrofone an einer anderen. Dann haben wir gemessen, wie der Raum das Geräusch zwischen Lautsprecher und Mikrofon verändert.
Mit diesen Messungen haben die Akustiker von Frankreichs Nationalem Zentrum für wissenschaftliche Forschung ihr Computermodell von Notre Dame geeicht.
You have what is called a geometrical acoustic model.
Man nennt das ein geometrisches akustisches Modell. Das ist wie ein 3D-Modell, aber jede Oberfläche hat auch akustische Eigenschaften. Wie sehr schluckt sie den Schall? Wie streut sie ihn? Bei Notre Dame haben wir das mit Hilfe von Grundrissen, Zeichnungen und 3D-Scans erstellt.
Dieses fertige Modell kann Folgendes. Man gibt ihm irgendein Geräusch und es berechnet, wie dieses Geräusch in Notre Dame mit dem typischen Hall der Kathedrale klingen würde. Solche Modelle sind eigentlich dafür gedacht, Konzerthallen zu entwerfen. Brian Katz und seine Leute haben es für etwas anderes benutzt. Zum 850. Geburtstag im Jahr 2013 ist in Notre Dame ein Konzert aufgeführt worden. Die Akustiker wollten Menschen auf der ganzen Welt so daran teilhaben lassen, als wären sie vor Ort.
A large orchestra, two choirs,
es gab ein großes Orchester, 2 Chöre und weitere Musiker. Sie waren in der Kathedrale verteilt. Das Pariser Konservatorium hat alles aus nächster Nähe aufgenommen. Wir haben diese vergleichsweise trockenen Aufnahmen genommen. Mit dem Wissen, wo die Musiker standen, haben wir unser Modell damit gefüttert.
Trocken heißt ohne Hall, ohne den akustischen Einfluss des Raumes. Mit ihrem Modell konnten die Forscher nun berechnen, wie die Musik an jedem beliebigen Punkt der Kathedrale geklungen hat.
And one of the things that is really noticeable if you have the opportunity.
Was wirklich bemerkenswert ist, wenn man die Gelegenheit hat, ein Konzert in Notre Dame zu hören, dann kann man mal aufstehen und herumlaufen. Dann hört man erst, wie die Akustik an jedem Ort die Musik beeinflusst. Das wollten wir rüberbringen. Wir lassen den Hörer praktisch auf einem fliegenden Teppich durch die Kathedrale gleiten. Der fliegt dann sogar bis hoch auf die Emporen.
Wer will, kann sich diese Simulation auf YouTube ansehen und anhören. Sie ist sozusagen eine Demonstration des Könnens und des Wissens, das Katz in anderen Forschungsprojekten erarbeitet hat. Jetzt, nach dem großen Brand, hat das Modell plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen.
Die Leute haben begonnen, über die Akustik von Notre Dame zu sprechen. Ist die für immer verloren? Können wir sie zurückbringen? Da ist uns klar geworden, dass wir so ziemlich das einzige Team sind, das Notre Dame akustisch vermessen hat. Das Modell hat also einen dokumentarischen, historischen Wert. Wir können damit aber auch in die Zukunft rechnen und sagen, wenn ihr beim Wiederaufbau das und das macht, wird das die Akustik so beeinflussen.
Dazu müssten sie das neue Dach nur in das Modell einbauen. Wie eng sein Team tatsächlich in den Wiederaufbau eingebunden sein wird, wisse Brian Katz noch nicht, sagt er. Aber er arbeitet daran, dass die richtigen Architektur- und Kulturerbeorganisationen von seiner Forschung erfahren.
Wie Wissenschaftler den einzigartigen Klang Notre Dames retten konnten, hat Piotr Heller berichtet. Wir machen hier im Studio weiter ohne Musik, aber dafür mit Lennart Pyritz und den Meldungen aus der Wissenschaft.
Indien hat ein Ministerium gegen Wassermangel eingerichtet. Hintergrund ist die dramatische Wasserknappheit im Land. In einer Parlamentsansprache beklagte der indische Staatspräsident gestern, den Schwund traditioneller Wasservorkommen, da Teiche und Seen für Bauprojekte zugeschüttet würden. Angesichts der zunehmenden Auswirkungen von Klimawandel und globaler Erwärmung dürfte sich die Wasserkrise weiter verschärfen, warnte er. Das neue Ministerium war bereits kurz nach dem Wahlsieg der Partei von Premierminister Narendra Modi Ende Mai durch die Zusammenführung mehrerer vorhandener Einrichtungen gebildet worden. Es soll Modis Ziel umsetzen, bis 2024 alle Haushalte des Landes mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern mit sauberem Trinkwasser zu versorgen.
Ein Drittel der Bevölkerung Kambodschas ist mit Zwergfadenwürmern infiziert.
Bei diesen kleinen Würmern handelt es sich um weltweit in den Tropen und Subtropen verbreitete Parasiten. Eine Infektion kann zu blutigem Husten und den Symptomen einer akuten Lungenentzündung führen, aber auch chronisch werden und bei immungeschwächten Menschen tödlich verlaufen. Die Zahlen zum Ausmaß der Infektion in Kambodscha hat jetzt ein Forschungsteam im Fachmagazin PLOS Neglected Tropical Diseases vorgelegt. Die Wissenschaftler nutzten zur Diagnose des Parasitenbefalls von mehr als 7200 Kambodschanern einen Test, der Antikörper im Urin von Infizierten aufspürt. Das Resultat? Gut 30% der Studienteilnehmer waren befallen. Das Risiko einer Infektion nahm dabei mit dem Alter zu. Auch Personen, denen keine Sanitäranlagen zur Verfügung stehen, waren häufiger betroffen.
Ornithologen untersuchen die Nazca-Linien neu.
Und benennen einige der dargestellten Vögel um. Das bisher als Kolibri bezeichnete Scharbild, eines der bekanntesten Motive unter den riesigen Geoglyphen im Süden von Peru, soll demnach eine Einsiedlerdrossel darstellen. Darauf weisen der dargestellte lange, dünne Schnabel, der lange Schwanz mit verlängertem Mittelteil und die dreizähigen Füße hin, wie die Forscher im Journal of Archaeological Science schreiben. Zwei weitere Vogelabbildungen, eine davon bisher nicht benannt, zeigen laut den Forschern Pelikane.
Ein Gericht hat der Universität Marburg geplante Versuche an Zwerghamstern untersagt.
Die Versuche sollten im Rahmen eines Projekts der Weltraumorganisation ESA stattfinden, wie das Gießener Verwaltungsgericht heute mitgeteilt hat. Das Regierungspräsidium Gießen hatte die Versuche mit der Begründung abgelehnt, dass die Universität keine ausreichenden Belege dafür vorlegte, dass die Versuche unerlässlich sowie ethisch vertretbar seien. Die Universität hatte sich nach Angaben des Gerichts mit einem Eilantrag gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums gewandt, der jetzt abgelehnt wurde.
Narwal und Weißwal können gemeinsam Nachkommen haben.
Ein Forschungsteam vom Naturgeschichtlichen Museum Dänemarks in Kopenhagen hat anhand eines Schädels einen Wal identifiziert, dessen Eltern zwei unterschiedlichen Arten angehörten. Die Analyse von DNA aus den Zähnen des Museumsexemplars zeigte, die Mutter des Walmischlings war ein Narwal, der Vater ein Beluga oder Weißwal. Der Schädel stellt damit den einzigen bislang bekannten Hinweis auf eine Kreuzung der beiden Walarten dar. Die Studie ist in den Scientific Reports erschienen. Bei beiden Elternwalarten handelt es sich um Zahnwale aus der Familie der Gründelwale.
Das waren die Meldungen mit Lennart Pyritz.
Sternzeit. 21. Juni. Mittag am Nordpol. Heute um 17.54 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wendet die Erde ihre Nordhalbkugel so weit wie möglich der Sonne zu. Astronomisch gesehen beginnt heute der Sommer. Die Sonne steht jetzt mittags so hoch am Himmel wie sonst nie. In der Mitte Deutschlands erreicht sie einen Höchststand von gut 63 Grad. Kurz vor Weihnachten ist die mittägliche Sonnenhöhe um etwa drei Viertel niedriger. Unser Stern geht jetzt so weit wie möglich im Nordosten auf und so weit wie möglich im Nordwesten unter. Je weiter nördlich der Beobachtungsplatz liegt, desto weiter rücken diese Punkte auch an den Nordpunkt am Horizont heran. Beobachter in der Nähe des nördlichen Polarkreises oder noch weiter im Norden sehen die Sonne derzeit gar nicht untergehen. Dort nähert sich die Sonne zwar gegen Mitternacht dem Horizont, doch erreicht sie ihn nicht und steigt dann wieder auf. Im Norden Skandinaviens ist jetzt die Mitternachtssonne zu sehen. Ganz kurios ist die Situation am Nordpol. Die Sonne erreicht jetzt ihre maximale Höhe. Dort dauert der Tag 6 Monate. Die Sonne ist zu Frühlingsanfang aufgegangen und geht erst zu Herbstanfang wieder unter. Durch die Drehung der Erde wandert die Sonne in stets gleicher Höhe um den Himmel. Das Auf- und Absteigen am Firmament hat am Pol nichts mit der Rotation zu tun, sondern kommt allein durch die Bewegung der Erde entlang ihrer Bahn zustande. Ab morgen wendet unsere Erde die Nordhalbkugel allmählich wieder von der Sonne ab. Nun werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger.
Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen aus der Wirtschaft und die schauen auf die Demos gegen Kohle und die Fridays for Future Demos. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.